BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schuhwalter. Und mein Gast heute, das ist der Schwammerl-Experte und Pilzsachverständige Wolfgang Bachmeier aus Passau. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
Herzlich willkommen, alle Zuhörer.
Jawohl, wir sind 2 Stunden beieinander und da gibt es jede Menge Fragen, die sich aufdrängen, wie zum Beispiel, kann man jetzt mit einem Fliegenpilz wirklich Fliegen vergiften? Oder warum darf man zu bestimmten Schwammerl kein Bier und keinen Wein trinken? Und auch das gibt's Würmer, die Schwammerl fressen, wissen wir alle, aber es gibt auch Schwammerl, die Würmer fressen. Und wie machen die das? Nur einige der vielen interessanten Fragen, die uns der Wolfgang Bachmeier in den nächsten 2 Stunden beantworten wird. Es ist Schwammerlzeit auf BR Heimat heute auch, weil das Schwammerlsuchen, das gehört ja für viele von uns zu den schönsten Herbstvergnügen. Es ist einerseits spannend, auf der anderen Seite diese Freude, wenn man einen schönen Schwammerl findet, das kann direkt süchtig machen, finde ich. Und wenn man mal tatsächlich gar nichts findet, dann hat man immer nur einen schönen Waldspaziergang gehabt, finde ich. Jetzt, Wolfgang Bachmeier, gehst du als Pilzsachverständiger eigentlich auch dir mal nur rein aus Freizeit, so wie jeder Wald- und Wiesenschwammerl so ein Wald?
Natürlich, natürlich. Ist ja meine Leidenschaft. Das muss man natürlich tun, gerade wenn Schwammerl wachsen. Es ist zwar nicht so, dass unbedingt jetzt wichtig ist, ob ein Steinpilz wächst für uns, für mich oder meine Freunde, weil meistens gehen wir ja zu zweit, zu dritt, weil da ist jeder ganz narrisch, weil ich wieder was lernen kann. Und es ist immer so, uns geht es hauptsächlich darum, vielleicht neue Arten wieder zu sehen, die man selber noch gar nicht gesehen hat. Das ist bei uns das Wichtigste, wenn wir jetzt noch in die Schwammerl gehen und das machen wir normal täglich, klar.
Ah, täglich?
Ja, aha. Klar.
Und was gestern das letzte Mal, oder?
Ja, jetzt habe ich ein Seminar gehabt bis Sonntag und da war ich am Sonntag und da haben wir sich ein bisschen entspannen müssen. Also gestern war ich ausnahmsweise einmal nicht.
Und ist ein gutes Schwammerljahr bis jetzt? Oder
ja,
ist
für euch sehr jetzt ein gutes Schwammerljahr? Zumindest in Niederbayern. In Niederbayern, da ist gut gelaufen, beziehungsweise der Bayerische Wald war sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden gewesen heuer. Es gibt sehr viele Steinpilze, heuer ist ein Steinpilzjahr. Maronal werden noch kommen, die haben schon mal da gewesen, aber noch nicht so, wie es sein sollte. Also die Zeit ist noch lange nicht vorbei, das geht schon noch eine Zeit so dahin, dass sie noch wachsen werden. Vor allem der Regen, der was vielleicht gestern und heute gefallen ist, der wird ja noch gut tun.
Und der Boden ist ja warm, oder? Und der hält ja noch eine Zeit lang warm, wenn dann der Regen dazukommt?
Der ist natürlich jetzt durch das, dass langsam der Herbst kommt, die Bodenfeuchtigkeit, die nimmt nicht mehr so stark durch Hitzeeinwirkung ab. Der Morgentau, das mengt Schwammerl. So lauwarm, so mit Morgentau. Da wird man morgen in der Früh, wenn man zum Beispiel in die Schwammerl geht, da sieht man direkt, wie nass der Boden ist. Und das lieben natürlich die Schwammerl. Und da wuchsen sie natürlich jetzt im September, Oktober am allerbesten. Gell?
Aber die Schwammerl-Experten sagen ja, es gibt ganzjährig Schwammerl. Es sind ja nur wir Normalen, die meinen, dass es im September losgeht mit den Schwammerl. Bist du dann auch das ganze Jahr draußen unterwegs?
Natürlich, natürlich. Aha. Also wir gehen natürlich im Winter genauso. Da gibt es die Sandfußrüblinge und so weiter. Oder Austernseitlinge, die wuchsen im Winter. Manchmal war es natürlich schon lachhaft, wenn die fast bei 10 Grad minus oder so, wenn die Leute treffen und du hast ein Schwammerlkäbel dabei und dann schauen die eine und das ist halb voll und dann sagt die, was, jetzt wachsen dort Schwammerl? Das gibt es ja nicht. Ja, das gibt es wirklich. Einmal haben wir einen Münchner Koch haben wir getroffen beim Schwammerl. Der hat das sogar kennt. Da waren wir total perplex, dass diese Außenseitlinge und Sandfußrüblinge, dass der die ja sofort erkannt hat. Und gesagt hat, ja, die kenne ich, die habe ich in der Küche auch schon gehabt und so.
Also Austernseitlinge gibt es ja im Supermarkt schon zum Kaufen,
ja,
mittlerweile.
Aber genau. Die Heimischen, die es noch besser haben wie im Supermarkt, die gezüchteten, die wuchsen bei uns im Winter nach den ersten Frösten.
Da habe ich mal auch an einem Buchenstamm gefunden, aber die waren so hoch oben.
Ja.
Da haben wir wirklich ein Reiberlauter machen müssen, dass man die runterbringt. Und dann habe ich es wirklich runtergeschnitten. Aber also da kenne ich mich einfach nicht aus, wann die jung sind, wann die alt sind. Die waren ehrlich gesagt ein bisschen zart dann.
Ja, die haben von Haus aus etwas zack. Also der Stiel ist da ganz schlimm beim Austernseitling. Man muss den schon ganz fein ein bisschen herschnipseln. Der Lamellenbereich, das ist besser. Da ist nicht so ganz so zäh, aber auch in Streifen schneiden. Weil die haben schon ein bisschen zäh, Schwammerl. Also so Highlights haben sie jetzt wieder nicht, wie zum Beispiel andere jetzige, wie zum Beispiel Steinpilze oder Maronen oder die haben natürlich schon anders. Gell?
Also die magst auch du als Experte am liebsten direkt?
Ja, ich mag Maronen auch gern, natürlich. Maronen sind gute Schwämmerl oder Steinpilze. Ja, Steinpilz muss jetzt nicht unbedingt der Highlight sein, aber der schaut schön aus und ist immer willkommen, wenn man den findet, weil das einfach auch frei macht, wenn der da steht. Gell?
Also der allerschönste Schwämmerl für meinen Geschmack ist ja eigentlich ein Rotkappen.
Das ist richtig. Ein Rotkappen ist einfach wunderbar. Und da weiß ich eine so schöne Geschichte. Da war ich ein Zehnjähriger. Da bin ich mit meinen Eltern noch in die Schwämmerlsuche gefahren. Gell? Und dann hat mein Vater sein Kerberl angeschaut. Und dann ist er so ein Rotkappen mit einem ganz leuchtenden roten Kappen. Hat die den genommen und hat gesagt, nein, das kann jetzt kein Rotkappen sein. Und schmeißt es vom Fenster raus.
Oh,
mein Vater
nein.
Hat gesagt, das kann doch nicht sein. Du wärst doch ein Rotkappen kennen.
Oh mein
also
Gott.
Wahrscheinlich ist da die Sammelleidenschaft losgegangen, dass ich sage, Schwämmeln muss ich langsam kennenlernen, damit ich meine Eltern sagen kann, hey, das ist der und der.
Was jetzt wirklich ein Rotkappen ist und was
ja,
nicht.
Genau.
Also ich bin ja in der Nähe von Ingolstadt daheim oder zwischen Ingolstadt und München. Und wo ich ein Kind war, haben wir relativ regelmäßig noch Rotkappen gefunden. Und die letzten 20, 30 Jahre, ich weiß nicht einmal, dass ich daheim eine Rotkappen gefunden hätte.
Ja, das ist wirklich rückläufig. Also das liegt vielleicht an dem, weil früher sind meistens Rotkappen bei so richtigen Birkenzonen gewachsen. Am häufigsten. Und diese gibt es immer weniger. Die Birke rentiert sich nicht, das ist also Weichholz. Das wird weggeschnitten und das ist, glaube ich, die Hauptursache jetzt, warum man nicht mehr so viel Rotkappen findet. Kann man schon mal Glück haben. Also ich habe auch mal Glück gehabt, dass ich so in so Abschnitte gekommen bin, da wo noch tolle Ansammlungen von 10, 15 Rotkappen auch gestanden sind. Also ein Glück braucht man auch ein bisschen.
Also im Bayerischen Wald, glaube ich, sind die Chancen noch größer, oder?
Na, natürlich. Der Bayerische Wald ist da schon gut, ja.
Das ist schon einfach ein Schwammerlwald.
Das ist ein Schwammerlwald.
Wenn jetzt du, also ich meine, die meisten von uns wissen heute halt einen Platz, wo man was finden kann. Und wenn es weder passt, dann findet man auch was. Und wenn nicht gerade vorher einer da war.
Ja.
Wenn jetzt du wo fremd bist und in einen Wald reingehst, siehst du da gleich, ob das jetzt ein guter Schwammerlwald ist oder nicht?
Ja, natürlich. Also Schwammerlwald ist auf keinen Fall einer, wo lauter Dickicht ist, wo alles mit Gras oder mit Brombeerstauern überwuchert ist. Also da braucht man gar nicht anfangen, da zum Schwammerl zu hören. Erstmal kommt man da nicht durch und zweitens mal wuchs da nichts. Da ist die Verdunklung so stark und alles, da wird alles niedergedrückt durch das Stauernzeug. Also wenn man was finden möchte, da muss man am besten so Nadel Mischwälder mit ein paar Buchen, ein paar Eichen, alles mögliche, was da dazwischen noch mit darin ist, wenn man solche Wälder sucht und dann so moosige Flächen, die mögen es, die lieben es.
Wegen der Feuchtigkeit einfach,
auch
wegen
der Feuchtigkeit, ja.
Weil früher haben ja oft die Schwammerlsucher gesagt, ja, da muss man ganz unten reinschlupfen, also direkt in die Buschen rein, wie man bei mir daheim sagt, also in die Glornerbaum, im Dickicht, da findet man die schönsten Storwurzel.
Ja, das ist richtig. Muss ich ganz ehrlich sagen, das stimmt. So eine Junganpflanzung, da wo die Bäume höchstens mit 2 Meter hoch sind, da kann durchaus es lohnenswert sei, wenn man da reinkriegt. Also man reinschaut, ist da was drin? Und ich muss selber ganz ehrlich sagen, ich habe einmal, das ist zwar jetzt auch schon vielleicht einmal 30 Jahre her, aber da habe ich so eine Junganpflanzung, habe ich gesehen gehabt, dass heraus ein Steinpilz wächst. Da haben wir gedacht, oh, jetzt schaue ich mal, vielleicht ist tatsächlich unten in dieser Anpflanzung, wenn man reinkriegt, vielleicht findet ihr noch mehr. Man kann es nicht glauben. Ich glaube, das 30 waren. 30 Steinpilze, wo sie in so einer 2 Meter hohen Anpflanzung gefunden haben. Und einer von diesen Steinpilzen, der hat 2310 Gramm gewogen. Ich bin da heimgekommen, dann hat meine kleine Tochter geschrien, Mama, der Papa hat ein Bauernbrot gekauft. Da war einfach so ein Steinpilz.
Und war der noch schön, oder? Weil die sind ja oft noch recht wurmig.
Zu 3/4 war der null wurmig.
Oh,
also der hat man wirklich eine ganze Schüssel voll mit den einen Pilz geerntet. Mhm. Ja.
Und ist da jetzt in dem Jungholz, ist da irgendwas, was die Schwammerl besonders passt? Oder findet man es da am ersten, weil die wenigsten da reingraben?
Erstens mal, weil die wenigsten da reingraben, weil die wenigsten einfach, die sind ja zu unangenehm ist, dass die Zecken und so weiter und die Spinnen und alles, was da kreucht und fleucht in der Ansammlung, Und da gehen sie dann nicht rein, zum Ersten, aber zum Zweiten auch, weil die Feuchtigkeit besser erhalten bleibt. Also das ist geschützter, das ist geschlossener, da holt sich die Feuchtigkeit besser.
Und Feuchtigkeit ist einfach das A und O.
Ja, Feuchtigkeit und Wärme.
Jetzt hast du vorhin gesagt, eigentlich ganzjährig gestern aus, ist dann im Hochsommer, wenn es mal richtig heiß ist und mal eine Zeit lang nicht geringt hat, gibt es dann da auch Pilze, die wo auch da noch wachsen, oder gibt es da noch mal eine Pause?
Die wachsen auch da noch. Aber da muss man vielleicht so schauen, wo so Flussläufe, Quellen und so weiter, wo ein bisschen mehr Feuchtigkeit ist. Also ich gehe immer, wenn es lange Zeit trocken war, suche ich immer Nordhänge. Weil Nordhänge, klar, trocknen nicht so leicht aus wie Südhänge. Da braucht man gar nicht anfangen, in Südhängen zu gehen. Und ich habe zum Beispiel ein tolles Erlebnis mal gehabt, da hat 7 Wochen nicht geregnet. Und dann gehe ich da raus, einfach zur Beobachtung, vielleicht finde ich irgendwas. Und dann habe ich einen Platz gefunden, mit, wo ich fast den ganzen Korb voll grün gefeldete Täublinge war. Das hervorragende Speisepilze. Ich habe mich gefreut, ohne Ende. Ich habe gesagt, mehr brauche ich ja nicht. Gell?
Wie heißen die?
Grün gefeldete Täublinge. Das sind ganz tolle Täublinge. Speisepilze. Die kann man sogar, könnte man roh essen. Aha. Übertreffen man jeden Steinpilz. Also die haben mir natürlich super wohl getan. Gell?
Und die findet man im Hochsommer?
Die findet man sogar bei der größten Hitze.
Aber auch dann später?
Ja, oder natürlich. Die wachsen den ganzen Sommer, die wachsen auch jetzt noch.
Also, grün gefeldeter Täubling, muss ich gleich mal nachschauen. Und gerade haben wir schon gehört, dass die Rotkappen gern bei Birken wachsen. Und wenn es jetzt weniger Birken gibt in einem Wald, weil die ja zum Beispiel nicht so ein wertvolles Holz haben, dann gibt es natürlich auch weniger Rotkappen. Jetzt, Wolfgang, was mich fast noch mehr interessiert, ist, man hört immer von den alten Leuten, nach dem Krieg, da hat es so viel Rehal, sagt man bei uns daheim gegeben, also Pfifferling, ganze Pfleg. Also man hat nur Nausgebraucher und Abschneiden. Und jetzt ist auch so ein Fall in meiner Zeit, ich weiß ein paar Platz, aber also man freut sich schon richtig, wenn man einen findet. Woran kann es liegen, dass insgesamt viel weniger Pfifferling gibt wie früher?
Es liegt auf alle Fälle durch den sauren Regen der 80er Jahre und so weiter. Das ist der Hauptgrund. Die Böden, die haben übersäuert, das mengt Pfifferlinge gar nicht. Also die Säuerung ist immer noch da. Die Monokulturen, die waren auch schlecht. Dann haben Pfifferlinge gerne im Fichtenbereich gewachsen. Auch der Borkenkäfer hat da ganz viel Schaden angerichtet. Also die Schwammelsucher selber, die haben nicht die Ursache gewesen. Sondern die sind wirklich diese Industriebelastungen, die wo sie in den Wäldern niedergegangen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Tschechien zum Beispiel, da haben die einmal gekalkt, wie damals das Ostzone noch war. Und da wachsen tatsächlich noch mehr, dadurch, weil sie den Boden neutralisiert haben. Mhm. Bei uns haben sie teilweise so gedüngt, jetzt ist er überdüngt auch noch. Also das ist doppelt schlecht für Pfifferlinge, weil die möchten eigentlich schon einen neutralen Boden haben und keinen übersäuerten.
Ist es eigentlich insgesamt, also wir müssen ja leider dauernd darüber berichten, was alles weniger gibt. Weniger Insekten und bestimmte Pflanzen sterben aus. Und wie ist die Entwicklung da in der Pilzwelt? Ist da generell ein Rückgang oder geht es da nur um so eben diese bekanntesten Arten, die wir alle kennen, wie wir jetzt gesagt haben, Rotkappen oder Pfifferling?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ein richtiger Rückgang ist gar nicht da.
Ist ja wunderbar.
Ja, es stimmt. Ein richtiger Rückgang ist gar nicht da. Die Leute gehen natürlich intensiver. Das ist einfach so, Waldbaden, Natur geht, da kommen vielleicht Schwammelsucher dazu. Jetzt gehen natürlich viel mehr Leute wie früher gehen in den Wald. Das ist schon ein Grund. Der zweite Grund ist natürlich, die Wälder werden immer weniger. In gewisser Beziehung, ob es Industrie ist oder wegen Bauen, egal welche Art und Weise, das ist auch so ein Grund. Unsere bayerischen Wälder, die schrumpfen ja. Es ist ja nicht unbedingt so, dass die größer werden. Und je kleiner die Wälder, desto weniger Pilze. Pilze selber wachsen wirklich noch, genauso wie früher. Wenn das Wetter passt, dann sind sie da.
Aber wenn es trockener ist, was wir ja jetzt in letzter Zeit oft haben, dass wir mehr trockene Jahre haben als früher, das merkt man dann wahrscheinlich schon. Vorübergehend aber hoffentlich nur.
Natürlich, das ist vorübergehend natürlich ein extremer Rückgang, weil ja, wenn es extreme Hitze ist, dann wachsen sie einfach nicht, weil die hören bei 25, 26 Grad hören das Wachsen auf, weil es ihnen zu warm wird. Und dann ist natürlich vorbei, da braucht man nicht stark gehen. Es gibt so Ausnahmen, dass einmal ein paar so Pilzarten noch wachsen, aber dann ist es halt schlecht. Und die Klimaerwärmung, die macht natürlich schon was aus, ganz klar. Aber in dem Moment, wenn es dann wieder regnet, wenn es dann feucht wird, dann sind sie wieder da. Mhm. Dann holen die, dann versuchen die, das wieder aufzuholen.
Mhm. Also die sind ja, also der eigentliche Pilz, liest man ja immer, lebt ja unterirdisch.
Richtig.
Und das, was rauskommt, ist ja nur der Fruchtkörper,
richtig,
also wie der Apfel beim Apfelbaum.
So richtig, jetzt genau so ist das.
Und der Fruchtkörper kann auch viele Jahre Trockenheit dann aushalten, oder?
Der Fruchtkörper nicht. Das
Myzel, Entschuldigung, das Myzel, genau, das unterirdische.
Das unterirdische Myzel, das kann 10 Jahre, es gibt bestimmte Schleierlingsarten, die kommen nur alle 10 Jahre oder noch länger, mhm, wo die Fruchtkörper bilden. Mhm. Also das gibt es wirklich. Es ist auch nicht jedes Jahr gleich, dass einmal gibt es ein extremes Steinpilzjahr und ein anderes Mal wachsen keine Steinpilze, obwohl das Klima das gleiche ist.
Mhm.
Das sind so Schübe. Das ist jedes Jahr ist da anders. Es gibt Jahre mit extremen Steinpilzschüben, mhm, es gibt Jahre mit extremen Maronenschüben. Bei den Pfifferlingen ist eigentlich nur witterungsbedingt, weil die sind eigentlich immer da, wenn sie da sind.
Mhm.
Aber das ist wirklich immer abhängig, wie haben die Lust. Und das ist so ein unendliches Gebiet, die Mykologie, das glaubt man gar nicht, die kann man einfach nicht beherrschen, dass jetzt die Pilze vorhersehbar ist, jetzt wächst es. Man kann es vermuten, wenn es geregnet hat und so weiter, wann die kommen, aber man kann es nicht immer genau, taggenau sagen.
Also egal wie intensiv das man studiert hat, was du jetzt ja wirklich hast, über viele Jahre, über Jahrzehnte kann man direkt schon sagen. Gell? Und als Sechsjähriger schon angefangen, wie man vorhin gehört hat. Jetzt mal einfach eine Frage, die sich vielleicht auch schon mancher gestellt hat von uns. Jetzt sage ich mal, der bekannteste Schwammerl überhaupt ist wahrscheinlich der Fliegenpilz. Also in jedem Bilderbuch kommt irgendwo schon mal ein Fliegenpilz vor, wenn man noch ganz klar ist. Dann sieht man irgendwann einmal das erste Mal in echt draußen. Finde ich auch wirklich ein schöner Pilz eigentlich. Und warum heißt jetzt der Fliegenpilz? Kann man mit dem wirklich Fliegen töten oder hat das ganz andere Gründe?
Genau daher stammt der Name. Sie haben früher tatsächlich Fliegenpilze in kleine Stücke zerschnitten, haben die in Milch eingelegt und dann aufs Fensterbrett gelegt. Die Fliegen haben da drauf geflogen, die haben das gefressen bzw. getrunken aus dieser Brühe, aus Fliegenpilz und Milch. Und plötzlich lagen sie tot da, hat man gemeint. Das ist aber nicht wahr. Sie waren nur weggetreten. Sie waren also narkotisiert.
Mhm.
Die Hälfte, die haben wahrscheinlich verhungert, weil es Eintagsfliegen waren. Und die andere Hälfte sind dann nach einem Tag wieder aufgestanden und sind wieder weitergeflogen. Also richtig helfen tut das nicht. Fliegenpilze töten nicht unbedingt Fliegen, sie berauschen die Fliegen bzw. narkotisierende Fliegen für gewisse Zeitpunkte.
Und haben die Fliegen einen angenehmen Nachmittag gehabt.
Einen angenehmen Nachmittag.
Aber wenn es da liegen, kann man es zumindest mit der Schaufel zusammenkehren und
austragen
und draußen können sie ja weiterfliegen.
Genau, können sie weiterfliegen.
Als Schweiberlfutter.
Du, so war es. So war es richtig.
Und diese weißen Punkte, die auf dieser schönen roten Kappen drauf sind.
Ja.
Kannst du das auch mal erklären, wie das eigentlich entsteht?
Und zwar entsteht es, weil der Pilz aus einer Gesamthülle entspringt. Wenn Fliegenpilze ganz jung sind, dann haben sie mit einer kompletten Hülle übergeben. Und wenn die jetzt wachsen, dann bricht die Hülle auseinander. Teile dieser Gesamthülle, die bleiben dann oben auf dem Hut, so kleine als Fröckchen über, beim Fliegenpilz zum Beispiel. Andere bilden einen Ring. Wieder andere bringen zum Beispiel eine sogenannte Volva unten an der Stielbasis hervor.
Mhm.
Das ist also, das stammt immer von der Gesamthülle, wenn der Pilz jung war, wie er dann in die Höhe schießt, wie er diese Flöckchen dann bildet.
Und die Gesamthülle, die ist eigentlich unterirdisch, oder?
Nein, dieser Pilz, der ist wie eine, man kann das wie ein Ei vorstellen. Wie ein Ei, das wo es plötzlich ausschlüpft.
Beim Stinkmorchel kenne ich das. Da sieht man ja richtig erst die
Eier. Bei Stinkmorchel, da gibt es das Hexenei, ja, da ist es auch so, da sieht man es kompletter. Das ist auch eine Gesamthülle, kann man sagen. Und die schlüpft dann aus, die Stinkmorchel, und reißt dann auf. Und man sieht dann auch bei der Stinkmorchel am unteren Bereich und am Stielbereich sieht man auch diese Hüllreste.
Und beim Fliegenpilz, wenn man den früher noch sieht, dann wäre er auch in so einem Ei drin, oder wie?
Ja, wenn er ganz jung ist, ist er in so einer Art Ei drin. Das sind die ganzen Wülstlingsarten, nennt man diese, die kommen so in Eiförmigen, in so eine Gesamthülle hervor.
Mhm. Und es sagen ja viele Leute, also wenn es Fliegenpilz gibt, dann gibt es auch Storwurzel. Ist das ein Mythos oder ist da was dran?
Es ist etwas dran. Ein bisschen was ist dran. Wenn Fliegenpilze wachsen, dann passen die Witterungsverhältnisse, dann können auch Steinpilze wachsen. Ob die jetzt genau in der Nähe vom Fliegenpilz wachsen, ist meistens sogar unwahrscheinlich. Es ist eher so, dass nur der Zeitpunkt vorhergesagt wird. Es gibt andere Pilze, die sagen richtig voraus, da muss jetzt ein Steinpilz kommen. Man nennt den Pilz zum Beispiel der Mehlräsling. Mhm. Der Mehlräsling ist also ein Pilz, so ein weißer Pilz. Wenn der da steht, dann kann man richtig nach Steinpilzen suchen, weil da muss ein Steinpilzmyzel vorhanden sein, denn er wächst parasitär auf Steinpilzmyzel. Also es muss, kann man sagen, ein Steinpilz hier kommen.
Mhm.
Oder schon da gewesen sein, vielleicht hat er noch abgeschnitten, aber dann kann man sich den Platz merken, da wachsen hundertprozentig auch Steinpilze.
Also Mehlräsling, gleich aufschreiben, nachschauen, wie der ausschaut. Genau. Aber den Mehlräsling selber kann man dann nicht essen.
Oh, ich sage es immer so gern, wer Steinpilze findet, vielleicht findet er auch ein paar Mehlräslinge. Wer sich gut auskennt, der kann natürlich diese essen, die schmecken sehr gut.
Mhm, schmecken sehr gut.
Aber gefährliche Verwechslungspartner haben die, wie weiße Trichterlinge, die tödlich giftig sind. Also nur für ein bisschen weitgehende,
Fortgeschrittene.
Und ja nicht mutige. Man sollte ja kein mutiger Pilzexperte werden. Weil es gibt nämlich nur junge mutige Pilzexperten, mhm, aber nie alte mutige Pilzexperten.
Also da bleiben wir lieber auf der sicheren Seite. Unter die Schwammerlsucher, da gibt es ja ganz viele verschiedene Typen, sage ich jetzt einmal. Die einen sagen, ich brauche grundsätzlich nur Storwurzel und Pfifferling oder ich nehme nur Maroni oder andere wiederum, die interessieren sich sogar für Pilze, die man gar nicht essen kann. Und so einen habe ich heute sogar essen. Er hat vorhin schon gesagt, er freut sich eigentlich am meisten, wenn du einen findest, den er noch nie gefunden hat. Wann war das letzte Mal, dass du einen gefunden hast, den du noch nicht in echt gesehen hast, sondern nur aus Büchern kennt hast?
Ja, das ist schon eine Zeit her.
Es wird dann immer seltener mit den Jahren.
Das war dann meistens so, dass in meinen Pilzseminaren einer so einen daherbracht hat. Und da haben wir gesagt, oh, super, den habe ich noch nie gesehen. Mhm. Also selber finden, das ist noch seltener.
Ist noch seltener.
Ja, ist eine tolle Sache einfach. Das ist also das kann zur Sucht werden. Ich sage immer, das ist ein Pilzvirus. Wenn man da befallen ist, dann kommt man nicht mehr davon los. Aber es ist ein gesunder Virus, weil der treibt einen nur in den Wald hinaus und immer auf der Suche nach etwas Neues. Da geht es gar nicht um Speisepilze. Da werden Steinpilze liegen gelassen oft. Ja, ehrlich, das glaubt man nicht. Oder man schenkt sie her. Erst neulich habe ich eine Pilzgruppe gehabt, die was Pilzberater werden. Und da ist ein wunderbarer Steinpilz da gestanden. Dann habe ich zu denen fünf Leute gesagt, als Pilzexperte braucht man doch keine, die was man kennt. Und geh weiter. Jetzt habe ich beobachtet, was machen
die. Das tut ja gleich körperlich weh, die
Vorstellung. Die haben alle fünf tatsächlich den Steinpilz stehen lassen.
Ach komm.
Dann habe ich gesagt, nach 100 Meter weiter, habe ich gesagt, die erste Prüfung habe ich schon bestanden.
Oh, ich war durchgefallen. Mit wehenden Fahnen
beim Rückweg keine
Angst gehabt.
Beim Rückweg haben sie schon mitgenommen.
Aber das ist jetzt nicht ernsthaft ein Kriterium, dass man am Storwurzel vorbeigehen muss.
Muss man ja nicht. Den kann man ja mitnehmen, das ist klar.
Jetzt ist schon mal der Begriff gefallen, Pilzberater. Und Pilz-Sachverständiger ist nun mal was. Das sind alles Titel, sage ich jetzt mal, die die Deutsche Mykologische Gesellschaft verleiht. Was ist denn da der Unterschied zwischen einem Pilzberater und einem Pilz-Sachverständigen?
Also Pilzberater, das ist, kann man zum Beispiel werden, wenn man ein paar Anfängerseminare besucht hat, dann ein fortgeschrittenes Seminar und dann eine Prüfung zum Pilzberater ablegt. Den Pilzberater gibt es zum Beispiel bei der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft. Da sind die Termine bekannt, im Allgäu kann man den machen, im Bayerischen Wald, ich mache es selber auch, da kann man dann Pilzberater werden. Nach der
also
Prüfung,
du nimmst die Prüfung ab,
heißt ich das? Ich nehme auch alleine nicht, aber in einem Gremium, in einem Dreiergremium, nehmen wir die Prüfung ab und wenn er die Prüfung besteht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, beim letzten Lehrgang waren es 14 Teilnehmer, von denen haben es leider nur zwei geschafft, weil das sind hohe Kriterien, es ist wirklich schwierig.
Ja gut, das ist ja eine hohe Verantwortung. Also wenn jemand da einen Giftpilz dann sagt, ja, den können Sie ruhig mit dazuschneiden.
Das geht gar nicht.
Das darf natürlich nicht passieren.
Das geht gar nicht. Aha. Da ist er sofort weg. Also das geht überhaupt nicht. Ein Pilzberater muss alle Pilze, die giftig sind, erkennen. Wenn er die nicht erkennt, dann ist er durchgefallen. Hat er gar keine Chance.
Also auch die alle, die es in Bayern gibt und die giftig sind. Also ob es jetzt am Speisepilz ähnlich schauen oder nicht, er muss alle erkennen.
Es wird jetzt nicht verlangt, jetzt, dass er die einzelnen Rispelzarten kennt. Die kann er nicht, da braucht man ein Mikroskop dazu. Aber er muss zum Beispiel Rispelze als Rispelze erkennen und sagen, oh, der ist tödlich giftig, der kehrt nicht freigegeben. Also Pilzpirat ist ein ganz hohes Niveau. Die schriftliche Prüfung ist schon sehr schwierig. Da muss man 80% der Punkte erreichen. Und die praktische Pilzberatung, Pilze erklären, die ist nicht ohne. Da fallen auch sehr viele durch. Das wäre jetzt der Pilzberater. Und der Pilzberater Bayerische Mykologische Gesellschaft. Und wer noch weitergehen will, der macht einen Pilz-Sachverständigen. Und der Pilz-Sachverständige, wie ich bin, der muss noch eine Zusatzausbildung haben über die entsprechenden enthaltenen Gifte und auch entsprechende Baumkunde muss er noch aufweisen. Er ist dann auch zuständig für Giftnotrufzentralen und so weiter. Das, was ja eine wirklich wichtige Aufgabe ist, Leute das Leben zu retten, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also da möchte ich gerne in der zweiten Stunde auch nochmal ausführlich wirklich drüber reden, wann du da dazugerufen wirst und was du da dann genau machst. Wenn jetzt, sagen wir mal, ich bin ein normaler Schwammerlsucher und sehe halt immer wieder Pilze, die ich nicht kenne, dann schaue ich mir ein Schwammerlbuch rein, ja, dann denke ich mir, das könnte jetzt der sein oder der sein. Wenn ich mich jetzt auf, sage ich mal, am normalen Level bewege und möchte mich fortbilden, was kann ich da machen dann am sinnvollsten?
Am sinnvollsten ist, man sucht irgendwo, wo vielleicht so ein Pilzverein in der Nähe ist. Das wäre das Allersinnvollste. Mhm. In München zum Beispiel gibt es Pilzverein, da kann man natürlich immer wieder mal hingucken, mal hingehen, da kann man viel lernen. Also da haben Pilzsachverständige, Pilzberater sind da tätig. Also da kann man richtig weiterlernen. Die zeigen ihnen die Pilze, die haben oft eine Ausstellung. Es gibt auch in München einen Botanischen Garten, ist glaube ich jetzt.
Ja, die war gerade letzte Woche.
Ja, war letzte Wochenende, gell? Letzte Wochenende ist schon wieder vorbei. Und da kann man in so Pilzausstellungen, kann man auch hingehen, da lernt man auch viel. Natürlich auch durch Bücher, keine Frage, Bücher. Mhm. Oder auch Apps kann man lernen, aber man muss ganz vorsichtig sein. Also nicht für Speisepilzzwecke irgendwo aus dem Buch einfach losgehen und das vergleichen. Vor allem, wenn es so kleine Bücher sind, wo vielleicht einmal 50 Pilzarten drin sind. Mhm. Also das ist lebensgefährlich.
Und die schauen ja alle, also auch Schwammerl, die man selber gut kennt, die kommen ja in so verschiedene Erscheinungsformen, dass man, wenn man da jetzt ein Foto anschaut, die hatten ja nie so ausschauen wie auf dem Foto, oder?
Genau so ist. Also das ist unwahrscheinlich schwierig, wie Pilze aussehen können. Darum funktionieren auch diese Apps nicht, die eine Fotoerkennung haben.
Da wollte ich gerade fragen, ob es eigentlich mittlerweile eine Pilz-App gibt, die du wirklich empfehlen kannst.
Ja, ich hab selber eine entwickelt. Also das Pilze 1, 2, 3, das ist ja mit über 4000 Pilzarten, die hat auch die Fotoerkennung. Aber ich habe zum Informatiker gesagt, immer, das ist ein Kinderspielzeug. Die sollten eigentlich hinschreiben, Kinderspielzeug, wäre besser. Man kann einen Pilz wirklich per Foto erkennen, wenn man Glück hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nur 70-80%. Mhm. Und das ist verdammt wenig. Und da kann durchaus sein, dass er einen anderen Pilz auch anzeigt. Der, wo es vielleicht giftig ist oder umgekehrt, einen giftigen als essbar anzeigt. Weil einfach ein Pilz unendlich verschiedene Variationen des Aussehens hat. Mhm. Der Farben, des Aussehens. Man kann die nicht mit Pflanzen vergleichen. Mhm. Es gibt tolle Pflanzen-Apps, die funktionieren total. Also 99% Trefferquote. Leider mit den Pilz-Apps per Fotoerkennung, da stecken wir alle noch in die Kinderschuhe. Wir haben mit der KI, haben wir das auf amerikanischen Servern, haben wir das eine Woche lang durchlaufen lassen, wo die Stunde $80 kostet. Und dann haben wir 5%, haben wir ein bisschen verbessert worden. Also vielleicht 70-75%. Also die Trefferquote ist einfach zu gering. Wenn einer sich eine Apps verwenden will, dann soll er nach den Merkmalen gehen. Da soll er die Merkmale erlernen. Das geht los. Also, wie schaut der Pilz unten aus zum Beispiel? Hat er Lamellen? Ja. Hat er eingebuchtete Lamellen? Hat er angewachsene Lamellen? Hat er freie Lamellen? Wie laufen die am Stiel herab? Und so weiter. Wie ist die Stielfarbe? Wie ist die Fleischfarbe? Und da, wenn er diese Methoden verwendet, dann kommt er am Schluss mit diesem Schlüsselsystem, kommt er tatsächlich auf die Pilze, die dann in Frage kommen. Mhm. Also wer die intelligent anwendet, der kommt schon auf den Pilz. Und wenn er dann den wirklich erkannt hat und sagt, das ist aber, das weiß ich jetzt 100%, dann sollte man den nehmen und zur Pilzberatung gehen. Oder zur Veranstaltung, wo ein Pilzsachverständiger oder Pilzberater ist, und zu dem hingehen und der wird dann das bestätigen. Und so ist der auch gedacht, der Pelzberater. Der bestätigt nur. Der sollte euch nicht gleich lernen.
Nicht einen ganzen Korb mitbringen, alles, was ich nicht kennt habe.
Genau, weil es gibt auch Leute, die gehen her und räumen alle Pilze, was sie gerade gesehen haben, räumen die den Korb und dann kommen sie zum Pilzsachverständigen und sagen, ja, ich möchte gern wissen, was ich da alles gefunden habe. Mhm. Nein, so geht das nicht. So geht das nicht. Erstmal haben tödlich giftige Arten, wenn da welche dabei sind, müssen sowieso alle Pilze entsorgt werden. Weil es könnte ein Stück abgebrochen sein. Mhm. Das könnte zu Organschädigungen führen. Also ist das schon eine Markierung. Aber noch schlimmer ist, wir Pilzberater haben ja nicht ein Ausmisten, dass der einfach nur ein paar essbare Pilze sammelt. Der soll es erlernen und wo er nicht mehr weiter kann, dann soll er zu uns kommen und dann erklären wir es einmal.
Aber um das nochmal zu betonen, also du darfst deine eigene Pilz-App, die du mit deinem ganzen Jahrzehnte erworbenem Wissen erstellt hast, nicht empfehlen, dass man einen Schwammerl wirklich bestimmt und dann entscheidet, esse ich nicht. Gell?
Genau, das ist das habe ich auch verlangt extra. Das ist auch als Warnhinweis, muss man das wegklicken, weil das wirklich gefährlich sein kann. Also Pilzbestimmung per App oder auch per Pilzbuch, das ist nicht möglich für Speisezwecke. Man kann nur daraus lernen. Mhm. Aber man kann sich erst sicher sein, wenn man es erlernt hat und dann das durch ein Pilzsachverständigen oder Pilzberater wirklich erklärt bekommen hat, okay, du hast es richtig erkannt, du hast es erkannt, weil, wie schaut es aus? Der fragt auch, wie hast du denn erkannt? Ah ja, du kennst die Merkmale, du kannst den in Zukunft mitnehmen.
Also, das schreiben wir uns alle ganz dick so hinter die Ohren.
So soll es sein.
Und gerade während die Musik gelaufen ist, haben wir darüber geredet, über die Wiesenchampion. Und ich habe gesagt, ja, aber als Kind habe ich nur Wiesenchampion zuhören dürfen, weil meine Mama gesagt hat, da kann nichts passieren. Da kann man sich nicht verlaufen, die kann man nicht verwechseln. Das ist alles wunderbar, die Kinder sind verrannt, ging es zum Wiesenchampion sammeln. Oder so hat man natürlich bei uns gesagt. Jetzt hast du gerade gesagt, das darfst du jetzt heute gar nicht mehr unbedingt empfehlen. Warum?
Ja, die Zeiten sind jetzt vorbei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, noch vor 10 Jahren hat der Präsident der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft, der Dr. Christoph Hahn, hat zu mir gesagt, der hat tatsächlich einen falschen Wiesenegerling gefunden in Frankreich. Und wenn der zu uns einwandert, das ist eine Carbol-Egerlingsart, die rötet eventuell leicht, die riecht gar nicht nach Carbol und so weiter. Hoffen wir, es kommt die nicht auf Deutschland. Von wegen. Seit ein paar Jahren ist er tatsächlich zu uns durch die Klimaerwärmung eingewandert. Ich habe selber schon 3 Fälle gehabt, wo ich ihn selber gefunden habe, den falschen Wiesenegerling. Und man kriegt wirklich 2 Stunden heftige Magen-Darm-Beschwerden. Der gehört zu den Carbol-Egerlingsarten. Die normalen Carbol-Egerlinge, die hat man früher auch schon gehabt, aber die gelben an der Stielbasis, die laufen ganz stark gelb an und die riechen ganz stark nach Tinte, nach Carbol, die stinken beim Kochen und so
die
weiter.
Die habe ich einmal auch schon verwechselt, muss ich gestehen. Das war ziemlich kühl, wo ich die gefunden habe. Und wie gesagt, ich war mir sicher, dass ich ja Wiesenchampion alle kenne. Und da haben wir gedacht, ja, so schöne Champion. Oder ich habe eigentlich gemeint, so kleine Egerlinge sind es, weil sie waren schon größer wie normale Wiesenchampion.
Ja, die werden etwas größer.
Und erst daheim, beim Putzen, da war es halt warm in der Küche, ist mir aufgefallen, oh, die riechen aber jetzt nicht so gut.
Eben.
Und genau, was, da hätte ich Bauchweh gekriegt, gell?
Ja, ich habe viele Vergiftungsfälle schon gehabt in der Hinsicht. Es sind keine tödlichen Vergiftungen, es bleiben da keine Organschädigungen zurück. Es gibt sogar auch Leute, die essen das und denen fehlt gar nichts. Gibt es auch, die was von der Kindheit schon gewohnt hat, Carbol-Egerlinge zum Essen.
Aber es schmeckt ja auch nicht gut.
Aber die meisten 2-3 Stunden heftige Magen-Darm-Beschwerden. Ich sage meistens von den Kliniken und dann oben, lasst es ausspeien und dann könnt ihr es wieder heimschicken. Mhm. Aber man sollte wirklich bei den Champions sehr vorsichtig sein.
Ja, und Champion, der, was du jetzt gesagt hast, der neue?
Der ist eingewandert, der riecht neutral, der riecht nicht nach Tinte, zumindest nimmt man das am Anfang nicht wahr. Also Wiesenchampion einfach so mitnehmen, würde ich gar nicht mehr empfehlen. Es sei denn, man kann sie wirklich riechen, dass die schön einen Champion-Geruch haben. Mhm. Dann kann man es mitnehmen. Aber das muss man riechen. Hat man verschnupfte Nase, kann man es gleich bleiben lassen. Mhm. Also kann man wirklich nur erkennen, sicher erkennen für einen Laien, wenn man dran riecht, er muss ganz frisch nach Champion riechen.
Also den Geschmack kennt man ja tatsächlich auch von den Zuchtchampion, die haben den ja auch.
Ja, genau.
Also an dem. Und wie riecht der andere, dass man es ganz sicher
merken kann? Ja, wie ich schon gesagt habe, der Carbol-Egerling, der giftige, den musst du vielleicht auch schon, den musst du da wissen erst einmal. Der gelb da an der Stielbasis, der ist häufig, vor allem an kalkreichen Zonen, also wo ein bisschen Kalkeinlagerungen sind, wächst der gerne. Und der läuft Kanariengelb an der Stielbasis an. Da erkennen. Und beim Kochen stinkt der stark nach Carbol, nach Tinte, so Carbol, nach Teer. Und Der Falschewiesen-Egerling, der wo es mittlerweile eingewandert ist, und das macht wirklich uns allen schon Probleme, uns allen Pilzexperten. Denn sieht man es nicht an, der gilt ganz wenig und wenn, dann kann er leicht rötend sogar sein und der riecht neutral. Also er hat nicht den krassen Kapolgeruch. Und da wird es dann schon ein bisschen kritisch.
Aber also auch nicht den Champignon-Geruch. Also nein, wenn man einen Wiesen-Champignon hat, der irgendwie gar nichts, noch gar nichts riecht,
weg damit. Ja. Mhm. Also die Zeiten sind leider schlecht für Wiesen-Champignon-Sammler.
Oh, ja gut, also mit Geruchsprobe, das kann man sich ja merken. Mhm, genau.
Wenn es
appetitlich riecht, dann nehmen und wenn er auffällig wenig riecht oder man sich denkt, komisch, der riecht jetzt gar nicht wie ein Wiesen-Champignon.
Und natürlich immer die Rosa-Lamellen beachten. Gell? Also nicht, dass irgendwo jemand Pilze mit weißen Lamellen mitnimmt, weil da können ja auch einmal ein Baum in der Nähe sein und dann kann das ein weißer Knollenblätterpilz sein. Dann ist man tot. Dann ist der Kapolegerling ein harmloser Pilz dagegen, weil der speit man 2-3 Stunden, dann ist wieder alles in Ordnung. Aber der Knollenblätterpilz zerstört die Leber und man stirbt ohne Transplantation. Also das ist schon heftig. Also weiße Pilze mit weißen Lamellen oder grüne Pilze mit weißen Lamellen. Sehr, sehr vorsichtig sein. Also, es gibt viele Tote jedes Jahr, weil diese unachtsam geerntet werden und gegessen werden.
Also über die Pilze, die wirklich lebensgefährlich sind und die alle Sorten von Vergiftungen hervorrufen können, da reden wir nochmal ausführlich gleich nach den 11 Uhr Nachrichten, weil das ist natürlich das, was wir beim Schwammerl so überhaupt nicht wollen. Und da sind wir froh, dass wir so einen Experten wie die heute im Studio haben. Ja, 7:07 ist und wir wissen alle, wenn man einen Schwammerl nicht ganz, ganz sicher als Speisepilz identifizieren kann, dann nimmt man ihn nicht mit, dann lässt man stehen. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Schwammerlsucher eine Pilzvergiftung erleiden. Und zu solchen Fällen wird dann mein heutiger Gast, der Wolfgang Bachmeier, dazu gerufen. Wie oft kommt es im Jahr so vor bei dir, Wolfgang, in Passau, in dem Bereich?
Also zwischen 25 und 35 Fälle kommen schon vor. Es sind nicht unbedingt reine Vergiftungsfälle. Es sind auch Vermutungen eingeraten, es könnte ein Giftpilz gewesen sein. Aber es waren auch so schwerwiegende Vergiftungen auch dabei, wie Pantherpilzvergiftung, da wo ein 80-Jähriger mal in Koma gelegen ist schon. Ja, der wäre bald gestorben, wenn das Gegenmittel nicht eingeflogen worden wäre. Und lauter solche Sachen. Oder zwei Schwestern sind erkrankt, weil der Nachbar hat ihnen Pilze gegeben vom Garten. Das war auch eine lustige Geschichte. Die waren von Hauzenberg da. Und Krankenhaus hat gleich Polizei angerufen. Die haben mit Blaulicht haben die ganzen Pilze in den Nachbarsgarten abgeschnitten, mir vorbeigebracht. Und dann habe ich die Stiele erkannt. Aha, da hat der Nachbar tatsächlich versehentlich einen Pantherpilz mit abgeschnitten und die Nachbarn geschenkt. Und sie landeten dann im Krankenhaus mit schwersten Vergiftungen. Dann die Polizei hat mir die Schwammerl gebracht und dann habe ich das Krankenhaus informiert. Okay, die haben es dann gewusst und da gibt es Medikamente entsprechend, was dann anzuwenden sind. Dann haben sie es alle gerettet, Gott sei Dank. Aber man glaubt es gar nicht. Die Polizisten haben mir gesagt, es waren zwei so Hauptkommissare, die haben gesagt, wir werden jetzt weiter ermitteln wegen schwerer Körperverletzung. Oh!
Ui, da macht man es gut und schenkt den Nachbarn also was.
Nicht unbedingt Pilze, die man nicht kennt, herschenken. Das kann vielleicht ganz schön ins Auge gehen.
Ja, aber das war ja bestimmt kein böser Wille, der wäre der gemeint haben,
ja, er kennt es. Ich denke mir halt auch, dass es kein böser Wille war. Aber einen guten Anwalt, glaube ich, braucht er schon.
Ja, wenn man also, schon nachweisen muss, dass man es.
Genau, dass man unschuldig ist. Also nicht einfach irgendwelche Pilze herschenken, wo man nicht selber hundertprozentig kennt, würde ich jedem empfehlen. Und natürlich selber keine Pilze sammeln und essen, die was man nicht kennt. Das kann wirklich ins Auge gehen.
Ja, man isst ja immer nur die, wo man meint, dass man kennt. Und also, aber du hast es wirklich schon eindrücklich erklärt. Ja. Also, wenn der geringste Zweifel besteht, wirklich nicht essen.
Richtig.
Was kann bei Pantherpilz passieren? Was macht der im Körper?
Da fällt man ins Koma. Das Herz, die Atmung fällt aus. Also, man muss künstlich beatmet werden. Das kann bis zum Herzstillstand führen. Es ist echt schlimm. Es bleiben zwar keine Spätfolgen, wie beim Knollenblätterpilz, dass man neue Leber braucht, aber das macht ja nichts, wenn man tot ist, dann hat man auch nichts davor.
Also man überlebt es entweder dann gesund oder aber halt gar nicht. Genau. Kann auch passieren.
Ich weiß, der 80-Jährige, der hat dann eine Lungenentzündung bekommen, weil er künstlich beatmet werden musste und alles. Gell. Also die Folgeschäden können auch noch ein bisschen da sein durch die künstliche Beatmung und solche Sachen. Also einfach nicht zu spaßen. Also Pilze können wirklich heftig gefährlich sein. Also allein bleibt bei Röhrlingen, da kann euch nichts Schlimmes passieren, sagen wir mal so. Mhm. Da könnt ihr zumindest nicht sterben, da könnt ihr höchstens nur richtig Bauchschmerzen kriegen.
Ja, das ist unangenehm, aber ist dann vielleicht eine Lehre.
Ja, genau.
Also eine Frage, die mich schon manchmal beschäftigt, wenn ich in einem Gasthaus bin und ich isse ja gern Schwammerl, dann stehe ich natürlich da auch manchmal Schwammerl. Aber so ganz im Hinterkopf nagt es schon, dass ich mir denke, was machen eigentlich, wenn die mal was verwechselt haben? Ist dir das schon einmal untergekommen in all den Jahrzehnten deiner Pilzsachverständigentätigkeit?
Nein, Gott sei Dank ist mir sowas noch nie vorgekommen. Zumindest wurde mir sowas noch nie gemeldet, habe auch nichts gehört, dass es in einem Lokal da Vergiftungen gegeben hat. Ich habe es zumindest nicht gehört. Möglich ist es natürlich schon, wenn ein Gastwirt jetzt meint, er kennt Pilze und sammelt sie selber und bereitet sie zu und könnte ein Giftpilz dabei gewesen sein, dann kriegt er natürlich große Schwierigkeiten. Die meisten Gastwirte kaufen die Pilze ja ein, das sind meistens Suchtpilze und da kann ja eigentlich nichts passieren.
Ja, aber wenn Waldpilz auf der Karte steht?
Na ja, dann sind es meistens auch so Maronenröhrlinge oder Steinpilze, meistens so Röhrlingsarten. Also ich glaube, es gibt es nur selten, dass in der Gastwirtschaft, auch Pfifferlinge hat nur dabei natürlich, aber es gibt nur selten, dass einer viele Arten drin hat. Mir ist einmal passiert in Zwiesel, da hat einmal einer, ein Gastwirt, da habe ich einmal ein Jägerschnitzel gegessen, da waren kunterbunte Farben drin, der hat schon wirklich die Schwammerl gut kennt.
Aber hast aber du den gut vorher kennt, oder?
Nein, ich habe
es
nicht
kennt,
ich bin einfach vertraut. Ja, kann man schon vertrauen.
Aber es bestärkt mich jetzt, dass ich auch wieder abstuhle, wenn du sagst, also dir ist in deiner ganzen Umfeld und in deiner ganzen langen Karriere das nie vorgekommen.
Nein, muss ich die Gastwirte schon ein bisschen beschützen.
Ja, da sind wir ja froh als Gäste, wenn es so ist. Aber wie jetzt dein Beispiel mit den Nachbarn sagt, also wenn man Pilze geschenkt kriegt, gar nicht so sorglos sein.
Richtig,
unbedingt,
genau. Ja? Nicht unbedingt so sorglos sein. Geschenkte Pilze immer lieber ein bisschen Vorsicht walten lassen. Gell? Mhm. Es könnte auch sein, dass der Nachbar etwas Böses im Sinn hat. Das
Nein,
auch sein.
Solche Nachbarn kenne ich nicht.
Aber normal hat man ja gute Nachbarn. Gell?
Was war dein letzter Fall, wo du hinzugezogen worden bist?
Ach, das war jetzt vor ein paar Tagen. Da war ein Kleinkind. Ein Kleinkind hat im Rasen hat die weiße Pilze gegessen. Und die Mutter hat es gesehen, sofort über die Giftnotrufzentrale und dann hat sie mich angerufen, hat meine Nummer bekommen dadurch. Und dann hat man die per WhatsApp, hat mir die Fotos gesendet von den Pilzen, habe ich gesagt, schneie auf und so weiter von allen Pilzen. Und dann habe ich ihr gleich Entwarnung geben können, es waren nur Wiesenstäublinge, die haben sogar essbar. Aber sie hat gedacht, das können ja Knollenblätterpilze sein und das kleine Kind muss dann sterben.
Ja, das hat es einfach in den Mund gesteckt.
Das hat es im Mund gesteckt und ein kleines Stück abgebissen und hat es gegessen. Mhm. Wenn es ein Knollenblätterpilz wäre, habe ich auch schon mal so einen kleinen Fall gehabt. Das war haselnussbrauner Schimmling, das sind so kleine Pilze. Oh, da wird es aber heftig. Oh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mich sogar die Universitätsklinik in München hat mich angerufen, ob ich mir da hundertprozentig sicher bin, dass das dieser Pilz ist, was ich mitgeteilt habe, weil der enthält Alpha-Amanitin. Das ist ein Gift des Knollenblätterpilzes und da muss mit härtesten Medikamenten nachgeholfen werden. Mhm. Aber ich sage Gott, leider, sonst würde ich es nicht sagen, die kriegt dann das volle Programm, wie wenn sie eine Knollenblätterpilzvergiftung hätte. Ein kleiner Schimmling im Rasen im Garten gegessen.
Und das hat ein Kind auch einfach in den Mund gesteckt?
Ich weiß man nicht, wie viel das gegessen hat, aber ich muss davon ausgehen, dass es eine größere Menge ist und wenn man nicht sofort was unternimmt, dann ist es wirklich so, dass die Leber zerstört ist und die kann nicht mehr repariert werden. Da muss man wirklich eine Lebertransplantation machen. So gefährlich können Pilze sein.
Mein Grusel, also es ist echt
richtig gruselig. Ja, ja.
Also was mich am meisten gegruselt hat, muss ich sagen, was ich jetzt so gelesen habe in der Vorbereitung für die Sendung, ist der Kahle Krempling, glaube ich, heißt er. Also ich kenne ihn nicht, aber da habe ich dann gelesen, den kann man essen, überhaupt kein Problem. Und nach Jahren kann man plötzlich Symptome kriegen wie bei Leukämie und dann kann man tatsächlich auch dran sterben wie bei Leukämie.
Ja, es hat Todesfälle gegeben. Und zwar löst er so allergische Reaktionen aus, die was wie Leukämie aussehen und da kann man sterben. Komischerweise ist es natürlich sehr selten. Diese Reaktion ist sehr selten, aber sie ist möglich. Es hat schon Todesfälle gegeben beim Kahlen Krempling. Aber es gibt viele Osteuropäer, die essen den immer noch und ständig. Und auch da habe ich schon eine Vergiftung gehabt und zwar 5 Fälle in einem Passauer Krankenhaus. 5 Fälle eine Vergiftung jetzt mit dem Kahlen Krempling. Und jetzt kommt das Lustigste. Das war ja so, die haben kahle Kremplinge, weil die sind so Osteuropäer, und Kuhröhrlinge gesammelt. Und die haben es gekocht. Und ich habe die Kochreste gesehen und habe festgestellt, dass die Konsistenz so komisch ist, dass der noch sehr hart ist und so weiter, dass die unzureichend gegart wurden. Mhm. Und jetzt ist es noch schlimmer. Der kahle Krempling ist nämlich bei unzureichender Garung ist er noch giftiger, wie man sich das vorstellen kann. Er löst eine Hämolyse aus, eine Zersetzung der roten Blutkörperchen, und man stirbt daran.
Sofort also, macht er das aber?
Das macht er sofort. Aha. Und die waren auch schon in Koma fast. Oh und das Gott. Weiß ich noch, wie ein Arzt das mitgeteilt hat. Da habe ich gesagt, Gott, wo soll ich jetzt 5 Intensivplätze herbekommen? Habe ich zu ihm gesagt, da hast du ein großes Problem. Habe ich ihm gesagt. Gott.
Aber haben die alle überlebt?
Um 10 Uhr abends hat mich der Doktor angerufen und hat gesagt, Gott, ich habe sie endlich außer Lebensgefahr. Das war für uns beide natürlich eine Freude. Mhm. Endlich außer Lebensgefahr.
Aber ist auch, ehrlich gesagt, nicht schön. Stell mir das vor, jetzt an deiner Stelle. Du hast da Bereitschaft, du eigentlich hast eigentlich vielleicht was Nettes vor, und dann ruft so jemand an, dann geht es ja wirklich um Leben und Tod in solche Fällen.
Ja, vor allem wenn es dann um 3 Uhr morgens ist oder so, das was öfters passiert. Ja, da geht es um Leben und Tod, aber ich vergleiche das immer mit den Feuerwehrler. Die Feuerwehrler sind toll, die sind super, dass es die gibt. Und die machen das alles ehrenamtlich. Und genauso habe ich bin jetzt kein Feuerwehrler, aber ich mache das halt auf eine andere Art und Weise, dass ich für ehrenamtlich für das zuständig bin. Und das mache ich gern, weil jemand zu helfen, jemand zu retten, das macht einfach Freude auch.
Okay. Also vielen Dank, dass es das gibt. Und du bist ja einer, aber du hast gesagt, es gibt ungefähr 30 Pilzsachverständige in Bayern, die das alle machen, oder?
Ja, so schätzte, genau. Pilzberater BMG, das ist, muss ich von Wissensstand, muss ich sagen, ist fast das Gleiche wie Pilzsachverständige.
Also Respekt, dass ihr euch da so gut auskennt, und danke, dass ihr im Notfall für uns da seid. Pilzsachverständige können Leben retten, haben wir gerade gehört. Und mein heutiger Gast, der Wolfgang Bachmeier, ist einer von ihnen. Die meiste Zeit geht es aber zum Glück nicht um Leben oder Tod beim Pilzsachverständigen. Gibt es eigentlich auch oft Fehlalarme, wo Leute nur meinen, sie könnten eine Schwammelvergiftung haben?
Natürlich. Ich habe so einen jungen Burschen gehabt, der hat Schwammel gesucht gehabt. Dann hat er die in Facebook reingestellt. Und was tolle Schwammerl der gefunden hat und hat die schon gegessen gehabt. Mit seiner Mutter hat er die Schwammerl gegessen. Und auf einmal sagt er dann im Facebook, hey, das sind ja tödlich giftige Knollenblätterpilze. Und er tut nachgoogeln, ja tatsächlich, die schauen da wirklich genauso aus. Dann ist die Luft weggeblieben, gell, der hat die gegessen, kommt zu mir mit den ganzen Pilzen. Und er hat die gegessen und ganz nervös war er, gezittert hat er, geweint hat er schon fast. Und muss ich jetzt sterben, was soll ich tun? Gell? Dann schaue ich die Pilze an, waren es lauter rosablättrige Egerlingsschimmlinge. Die wachsen gerne, wo Champion wachsen, der Champion gesammelt hat. Und die haben wirklich weiße Lamellen. Die können unverträglich sein, sind aber nicht tödlich giftig. Und dann ist er mir, man hat den Stein gehört, wie er auf den Boden aufgeschlagen ist, gell, dass er nicht sterben muss. Gell. Da muss man natürlich dann schon lachen und sagen, ja, nicht einfach Pilze essen, die du nicht kennst. Gell.
Genau, man kann es gar nicht oft nur sagen.
Das stimmt.
Also unverträglich hast du jetzt gerade gesagt, es gibt ja ein Schwammerl, da soll man kein Bier und keinen Wein dazu trinken, sonst geht es einem auch nicht gut danach. Was haben die, was dann mit dem Alkohol irgendwie reagiert?
Ja, es gibt ganz spezielle, der Faltentintling, da kann man schwerste Vergiftungen bekommen, wenn man da Alkohol dazu trinken würde. Egal welche Art von Alkohol, spielt keine Rolle, das klang ein Glas Bier schon. Früher zum Beispiel war es immer so, da haben sie immer gesagt, zu einer Schwammelsuppe, zu einer Schwammelsauce darf man nie Alkohol trinken, weil da kriegt man immer Bauchweh drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, die haben die Schwammel früher nicht gekannt. Da gibt es nämlich einen sogenannten Zigeiner, flockenstieliger Hexenröhrling heißt der. Und dann gibt es einen Verwechslungspartner. Das ist der netzstielige Hexenröhrling oder der kurznetzige Hexenröhrling. Die schauen beide ziemlich gleich aus. Der eine hat ein Netz am Stiel und der andere kleine Flocker am Stiel. Darum heißt der flockenstielige Hexenröhrling. So, und früher haben die alle beide gesammelt und dann haben sie eine Schwammelsuppe gemacht und da waren die drin und dann haben sie einen Alkohol drungen dazu und dann ist einer schlecht geworden. Dann haben sie gesagt, ah, das passt nicht. Es ist nämlich so, ich habe über so eine Statistik ein wenig angeführt, auch von meinen Teilnehmern, so 2-3% der Bevölkerung bekommt auf der netzstilligen Hexenröhrling kriegt Bauchweh. 2% etwa in Verbindung mit Alkohol. Und der war früher verwechselt worden und war in der Schwammelsuppe drin. Mhm. Und darum haben die Bauchweh gekriegt. Mhm. Und ich sage aber, den Netzstilling einfach gar nicht mitnehmen. Es gibt so viele tolle andere Pilze. Wenn ich den Schwammel nicht kenne, dann soll ich ihn einfach nicht mitnehmen, sondern soll nur den Flockenstilling-Hexenröhrling essen. Und die bekannten Speisepilze wie Pfifferlinge, wie Maronenröhrlinge, die ganzen Röhrlingsarten, da passiert mit Alkohol gar nichts. Man kann ruhig sein Bier dazu trinken. Das ist grundsätzlich erlaubt. In Bayern ist sowieso Bier ein Lebensmittel.
Genau. Aber jetzt, wenn man zum Beispiel die gesammelt hat und sie denkt, oh, jetzt bin ich mir doch nicht ganz sicher, ob nicht doch jetzt der, jetzt habe ich schon vergessen, ein Netzstilling ist der gefährlichere.
Ja.
Mhm. Dann trinkt man einfach keinen Alkohol dazu und dann passt es auch wieder.
Ja, leider hat der auch bei 1% auch dann schon ein bisschen Unstimmigkeiten geführt. Mhm. Mhm. Also am besten
muss
den
ja
gar nicht
sein.
Nehmen.
Mhm, genau. Der Netzstilling. Und der Faltentintling, muss ich sagen,
ah, der ist gefährlich.
Den jetzt ich zum Beispiel gar nicht kenne, ist der häufig.
Den könnte man mit Schopftintling verwechseln.
Ja, Schopftintling sind ja überall.
Ah, Edith, du hast ja vorher eh einmal angefangen mit den Schopftintling.
Ja, der Schopftintling.
Fangen wir jetzt das Thema an.
Ja, haben wir jetzt das Thema, weil der Wolfgang mir vorher erzählt hat, dass der Schopftintling zu denen Schwammerl gehört, die Würmer fressen. Also ich kenne es bisher nur umgekehrt, dass Würmer gibt, die Schwammerl fressen. Und jetzt sagst du, der Schopftintling macht es umgekehrt. Das musst du uns ein bisschen erklären.
Genau. Also meint man immer, dass Würmer die Schwammerl fressen. Es gibt aber so kleine Würmer, so Nematoden da, die werden gefangen. Die bleiben klebrig hängen und werden dann verdaut. Schleimpilze machen das gerne mit ihnen. Ein paar Baumpilze machen das. Und der Schopftintling, ein Speisepilz, der macht das auch. Neben dem, dass er Saprophyt ist, dass er Substrat zersetzt, macht er auch als Beigabe durch ein bisschen Eiweiß zu ersetzen, indem dass er sich ein paar Würmer fängt und auffrisst.
Ja, aber wie fängt denn die? Der kann ja nicht nachlaufen.
Die kommen zu ihm, die meinen, die können ihn auffressen. Dabei haben sie sich getäuscht. Die bleiben dann kleben und er verdaut sie.
Ja, Wahnsinn.
Also man meint immer, Pilze sind keine Tiere, das stimmt. Mhm. Und Pilze sind auch keine Pflanzen, sondern die liegen genau dazwischen. Mhm. Sie können aber auch Lebewesen fressen.
Ja, Wahnsinn. Und wenn ich jetzt einen Schopftintling isst, also der schmeckt ja gut.
Der schmeckt gut.
Muss
das
ich damit rechnen, dass ich, auch wenn ich sauber putze, Würmer mit isst, die er vorher gefressen hat?
Weil die sind so winzig klein. Edith, du glaubst gar nicht, wie viele Würmer du schon gegessen hast.
Nein, da bin ich ganz kleinlich. Aber was man nicht weiß, macht mich nicht heiß.
So ist das. Kopfkino sollte weggelassen werden. Mhm. Genau. Insekten sind ja nicht giftig.
Noch was riecht sie das eigentlich? Also Steinpilze zum Beispiel sind oft wirklich sehr wurmig.
Ja.
Andere sind wieder, auch bei Pfifferlingen gibt es leider sehr oft welche, die so kleine Leherl haben.
Eigentlich selten. Pfifferlinge sind selten madig. Aber kommt auch vor, dass sie mal madig sind, aber kommt selten vor.
Sind das eigentlich die gleichen Maden dann oder sind das unterschiedliche, bei unterschiedlichen Pilzarten?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt viele verschiedene Pilzfliegenarten, die fliegen den Pilz an, legen Eier rein und dann entwickeln sie die Maden in den Pilz. Es gibt aber auch so Drahtwürmer, die kommen dann vom Boden, von unten nach oben und fressen den Pilz von unten nach oben zusammen.
Ja, oft ist der Stiel wurmig und die Kappen ist nicht
gut.
Genau
ist es. Das sind dann Drahtwürmer. Die kommen dann von unten, vom Boden hervor und fressen den Pilz auf. Also ich persönlich, ich schneide halt immer die Wurmlöcher weg, weil sie zersetzen auch den Pilz. Mhm. Das ist vielleicht auch ein ganz toller Hinweis. Die meisten Leute, die schneiden, weil da eine Schnecke mal rangebissen hat, schneiden das alles ganz grob aus und so weiter und sagen, ah, oh, so schlimm ist das bei der Schnecke.
Weil es nicht appetitlich ist.
Wer's lacht? Das ist so, dass die Schnecke den Pilz desinfiziert.
Ach komm.
Ja.
Wie das?
Der verdirbt nicht durch den Schneckenfraß. Also wenn die Schnecke den auch halb zusammengefressen hat, dann ist der Pilz nicht kaputt. Mhm. Den kann man wirklich noch essen. Wenn ich aber einen madigen Pilz habt, der was durchlöchert ist, mit einem Haufen Maden, der verdirbt den Pilz von innen heraus. Der bildet eine richtige Eiweißzersetzung. Mhm. Und dann kann ich durchaus richtige Eiweißvergiftung, eine Lebensmittelvergiftung bekommen, wenn er zu alt ist, wenn er wirklich vom Maden zersetzt ist. Also auf keinen Fall sowas essen, sonst kriegt man heftigste Bauchschmerzen davon.
Ach. Okay, also ich habe bisher schon gemeint, dass es halt eine Ekelfrage ist, aber das ist mir jetzt, finde ich interessant, dass das nicht nur eine Ekelfrage ist, sondern dass es wirklich halt gefährlich
sein kann. Wirklich gefährlich, ja. Wenn es zu viel lernt.
Und wenn zum Beispiel Mäuse, die machen ja auch manchmal so direkte Bissspuren, da sieht man ja die Zähne noch in die Schabern drin. Die mögen es auch gern, gell?
Nein, das ist ganz, ganz, ganz selten. Und wenn, dann beißt die Mäuse den ganzen Pilz ab oder nimmt den ganzen Pilz mit. Und diese Zähne, wo man da sagt, man glaubt es gar nicht, wenn man mit der Kamera hingehen würde und würde da Bilder machen, wie fleißig Schnecken sein können.
Das ist
die
auch Schnecken
sind wirklich so, da meint man, das sind Bissspuren von Mäusen. Dabei sind das wirklich nur Schnecken, die wo den Pilz so abschaben.
Ah, habe ich jetzt immer gemacht, mein Leben lang, dass da und Rehe oder sowas beißen die in den Pilz?
Die fressen das auch komplett.
Mhm. Bei den Wildschweinen ist ja bekannt, die grunzen auch aus.
Genau. Mhm.
Jetzt, wenn wir bei den Wildschweinen sind und bei den Trüffel,
ja.
Da sagen ja manche Leute, bei uns gibt es auch viele Trüffel, aber die meisten schmecken halt noch gar nichts.
Ja, es gibt viele nicht essbare Trüffeln, es gibt aber auch bei uns sehr viele essbare Trüffeln. Aber bei uns stehen sie halt unter dem Bundesartenschutzgesetz, man darf keine Trüffeln sammeln. Mhm. Es ist verboten, man müsste eine Sondergenehmigung haben. Man kann sie auch züchten. Also Trüffel kann man auch bei uns in Bayern züchten.
Also wir haben schon berichtet von Menschen, die sich Bäume gepflanzt haben, die geimpft worden sind.
Genau.
Aber ist das erfolgsversprechend?
Ja, das ist teuer und einer verdient bestimmt dran.
Okay, verstehe.
Okay.
Und über das Schwammerl Surha haben wir schon ganz viel geredet in den letzten anderthalb Stunden. Aber die Welt der Pilze, die ist natürlich viel größer als das, was wir jetzt im Wald oder auf der Wiesen finden können. Und da habe ich Wolfgang Bachmeier in der Vorbereitung für diese Sendung zum Beispiel gelesen, dass es Pilze gibt, die können kontaminierte Böden wiederherstellen. Also bisher machen wir es ja so, dass man gerne, wenn es eine Industriebrache ist und die wird für irgendwas anderes genutzt, dann wird der ganze Boden abgetragen, kommt irgendwo auf eine Deponie, bleibt da bis weiß ich nicht wann. Irgendwelche Nachkommen werden schon eine Lösung finden. Und jetzt habe ich gelesen, dass man schon Versuche macht, ich weiß nicht, wie weit es gediehen ist, dass man diese Böden mit Hilfe von Pilzen dekontaminiert, also entgiftet. Kannst du uns das ein bisschen erklären, wie das funktioniert?
Ja, es wird wirklich mittlerweile schon in großem Maßstab geforscht drauf, dass Pilze Bodenverhältnisse wieder säubern, vor allem gegen Schwermetalle. Es gibt einige Pilzarten, Champignons sind zum Beispiel solche, die nehmen Schwermetalle sehr, sehr intensiv auf und dadurch kann ich den Boden damit entkontaminieren. Also die sind aber noch viele andere Pilze, wie zum Beispiel dieser
Aber darf ich dazwischen fragen, wenn dann der Champignon das Schwermetall aufgenommen hat, dann ist es halt wieder im Champignon drin, aber dann habe ich halt weniger Menge, was ich deponieren muss. Ist das dann der Punkt, oder?
Das ist ja so, dass ich dann diese aufgenommene Menge, das ist dieses Schwermetall, das kann ich ja dann wieder weiterverarbeiten. Ich kann ja das dann wieder rausfiltern und diese Schwermetalle, die kann ich ja brauchen für andere, also besonders Schwermetalle. Cadmium ist ja eine Substanz, die wird ja in der Herstellung, in der Industrie benötigt. Also ich kann ja das wirtschaftlich wieder rausholen.
Kann man es wirklich recyceln mit
Hilfe. Ja, man kann das recyceln. Und das wäre natürlich das Gute an der ganzen Geschichte.
Mhm.
Ja, aber das sind alles noch ein bisschen in die Kinderschuhe, ist noch nicht alles erforscht. Pilze haben unendlich viele Möglichkeiten, auch noch weitere, nicht nur Entseuchung der Böden, sondern auch in der Lebensmittelindustrie. Mittlerweile können die schon Fleischersatz herstellen für Veganer und so weiter aus Pilzen und so weiter. Also da ist auch noch ein großes Gebiet, auch in der Medizin ist ein großes Gebiet, also Antibiotikaherstellung, also die Pilze, das ist unendliches Gebiet, wo es geforscht wurde und schon angewendet wurde, muss ich auch sagen. Es ist schon, hat schon viele Sachen gegeben, da wird das angewendet. Gerade wenn ich bedenke, Krankenhauskeime, da haben die aus verschiedenen Borstlingsarten, das sind so Borstlinge, so becherlingsartige Pilze, da haben die eine Antibiotika entdeckt, das was die resistenten Keime, Krankenhauskeime beseitigt und so weiter. Das sind natürlich
das ist ja auch
tolle Sachen, was lebensrettend sein kann.
Und da sind schon manchmal Studenten auf dich auch zugekommen, habe ich gehört, gell? Als Pilzsachverständigen.
Da habe ich natürlich, ich arbeite gerne mit so größeren Universitäten zusammen, die fragen danach, könntest du mir Pilze sammeln? Ich bräuchte diese Menge für Forschungszwecken, damit ich analysieren kann, ist da das wirklich vorhanden, wo es als Spurenelemente und so weiter gefunden wurde. Dann sage ich mir natürlich, ich sammle, aber gib mir dann ein bisschen einen Tipp, wo es da rausgekommen ist, weil das veröffentliche ich dann auch dann später. Natürlich als Nummer 2. Das darf natürlich zuerst veröffentlichen. Aber dass ich halt Bescheid weiß, wo es Neues auf dem Forschungsmarkt erfunden wurde, dann kriege ich dann immer wieder bei E-Mail und bin immer auf den neuesten Stand. Das gefällt mir
auch. Da kann und ich vor allem, man will ja auch wissen, für was man sich die Mühe gemacht hat. Weil,
richtig, genau. Man will ja wissen, was ist rausgekommen.
Ja, natürlich. Und sind das dann seltene Pilzarten oder sind das welche, die dir eigentlich ganz geläufig sind? Die
halt ja, das sind geläufige Pilzarten. Also wirklich, die gibt es aber oft zu dem Zeitpunkt nicht, wo sie es haben wollen. Dann sage ich, man muss ein bisschen warten, der kommt vielleicht ein bisschen später. Das kann heute auch passieren.
Mhm. Und dann habe ich gelesen, dass es sogar welche gibt, die Plastikpolyurethane zersetzen können. Also da denkt man immer, das haben wir uns jetzt mal geschaffen, diese Plastikwelt, und jetzt bleiben wir für immer drauf sitzen, verbrennen können wir es noch mit den Haferabgasen.
Ja, das ist sogar so, dass die, jetzt geht man auch in den Mikroplastik rein, also man weiß ja, dass die Meere und so weiter überall das Mikroplastik auch ja schon da Böden. Ist. Auch da wird enorm geforscht, also dass die Pilze dieses Mikroplastik umwandeln in andere Substanzen, dass die wieder das umwandeln in, sagen wir mal, Substanzen, die wo's unschädlich sind oder auf alle Fälle neutral sind.
Also das ist wirklich, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto faszinierend ist. Welcher Bereich dieser ganzen Pilzwunderwelt fasziniert denn die momentan eigentlich persönlich am meisten?
Ja, am interessantesten würde ich immer noch diese im medizinischen Bereich betrachten. Also das interessiert mich am besten. Weil wenn es jetzt Pilze, es wird so stark geforscht, Pilze können auch Krebs heilen. Ungelogen. Also die chinesische Medizin hat ja das eh schon gemacht. Aber können vielleicht nicht komplett heilen. Man müsste jetzt weiter forschen, wo es da dran ist, wo man vielleicht entsprechende Substanzen herausgewinnen könnte. Da wird natürlich extrem geforscht und das könnte natürlich vielleicht auch in der Krebsforschung einen Durchbruch geben. Also das interessiert mich am allerbesten.
Mhm. Über die gesundheitlichen Aspekte von Pilzen haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Also von den geläufigen, die haben ja auch gesunde Inhaltsstoffe.
Stimmt, ja. Mhm. Die sind sehr gesund. Sind hochwertige in der Regel wie Gemüse, noch viel hochwertiger. Also Pilze sind sehr gesund.
Was sind denn die gesunden Inhaltsstoffe von unseren gängigen, jetzt sag mal, wie Storwurzel und Pfifferling und Champignon und Maronen, was halt jeder so kennt?
Die haben sehr viele Mineralstoffe und Spurenelemente enthalten, die was man braucht. Also von Magnesium angefangen, also die ganze Palette, auch Vitamine, ein bisschen wenig Vitamin D haben es in der Regel. Da gibt es nur den Sonnenpilz, der was ein bisschen mehr hätte. Aber ansonsten viele Vitamine, viele Ballaststoffe haben sie enthalten, viele Mineralstoffe und einige Substanzen, die die freien Radikalen angreifen. Das heißt also, die unser Immunsystem stärken. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Da wird übrigens auch immer wieder geforscht und wurde auch schon geforscht. Da gibt es tolle Bücher auch. Der Dr. Christoph Hahnen, der Präsident der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft, hat da ein tolles Buch auch rausgebracht. Also ganz tolle Sachen gibt es da. Man glaubt gar nicht, wie heilwirksame Stoffe Pilze enthalten können. Also zur Förderung der Gesundheit des eigenen Immunsystems.
Kann man schon mal empfehlen. Und vor allem, wenn du gesagt hast, Vitamin D haben sie ein bisschen wenig. Wenn man es selber gesucht hat, dann war man ja unter freiem Himmel. Und dann kann ja der Körper selber das Vitamin D bilden.
Das ist natürlich das Allerbeste.
Zum Schluss noch mal gefragt, Wolfgang, gibt es eigentlich einen bestimmten Pilz, den du trotz all deiner Jahre, die du schon mal suchst, immer noch nicht gefunden hast und wirklich gern noch mal finden darfst?
Ja, ich war mal extra auf Portugal geflogen und dann habe ich einen Kaiserling gefunden und das hat mich schon gefreut, den habe ich extra gesucht und dann habe ich einen parfümierten Trichterling ebenfalls gefunden und den habe ich auch noch nie gesehen gehabt, da war ich begeistert, war aber ein bisschen ein älteres Exemplar und dieser parfümierte Trichterling, den gibt es ja nur in südlichen Ländern, gibt es ja bei uns nicht, der löst eine heftige Vergiftung aus in dem Sinn, dass die Haut brennt wie Feuer und kein Schmerzmittel hilft, dass man wirklich in künstliche Koma die Person setzen muss.
Warum möchtest du den finden, wenn er so grausig ist?
Dann würde ich schöne Bilder machen kann, weil einfach die Bilder, der Pilz war irgendwie zu alt, der war schon ein bisschen durch die Hitze ausgedörrt. Und da möchte ich schöne Bilder haben, damit, wenn der wirklich einmal durch die Klimaerwärmung zu uns kommt, damit den ja jeder erkennen kann, weil der so gefährlich wird.
Mhm, ja. Jetzt verstehe ich es. Aber da sieht man, selbst wenn man die heimischen Pilze dann alle kennt, wie du, dann ist immer noch nicht zu Ende. Dann kann man noch anfangen, dass man die in andere Klimazonen kennenlernt und ja, in andere Erdteile. Was in andere Erdteile?
Nein, das fangen wir jetzt nicht an. Das wird dann zwei.
Paul Kaufmeier, ganz herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist, von Passau raufgefahren bist nach München. Ich wünsche dir alles Gute, noch schöne Pilzerlebnisse und vielen Dank, dass du das alles machst, auch als Pilzsachverständiger und immer für uns da bist, wenn wir uns mal gedeischt haben.
Danke, Edek, auch, dass ich da sein durfte.
Wenn Sie die ganze Sendung nachhören wollen, weil Sie vielleicht erst später dazugekommen sind oder weil es vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, gibt es natürlich wieder als Podcast auf brheimat.de ab heute Nachmittag. Ich bin die Edith Schowalter. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Servus, Ade und bis zum nächsten Mal.